Endzeit. Und ich frage mich, was denkt ihr, wenn ihr diese zwei Worte seht? Ja. Wir waren Donnerstag bei einer Ältestentreffen. Und einer hat gesagt, wie sieht denn so eine Gemeinde in dieser Endzeit aus? Und ich habe gedacht, Endzeit? Ja, sehr interessant, sehr interessant. Eigentlich theologisch fangen die Endzeiten an mit Jesu Himmelfahrt und kommen zu Ende, wenn er wiederkommt. Das heißt, Endzeit bedeutet nicht so eine genaue Zeit, Zeitperiode. Aber ich glaube, wir stehen jetzt in eine sehr interessante Zeit. Eine sehr interessante Zeit. Paul meinte, eine Zeit wie nie vorher in den letzten 2000 Jahren zu finden war. Wir stehen jetzt unter große Herausforderungen. Wie reagieren wir in dieser Zeit? Und ich möchte heute Morgen euch ein bisschen herausfordern, in diese Richtung zu denken. Wie sieht denn so eine Gemeinde aus in dieser Zeit? Ist es möglich, dass wir immer noch business as usual, der normale Geschäft, weitermachen können? Oder sind wir von Gott berufen, in eine ganz andere Richtung zu gehen? Und ich denke mal immer wieder an der Zeit, als Jesus auf der Erde war. Und er kam immer wieder gegen diesen Widerstand vom Pharisäen, vom Schriftgelehrten. Die wollen sagen, Moment mal, wir haben schon unsere Tradition, wir haben schon alles in Ordnung, alles geregelt. Warum musst du immer wieder, Jesus, zu uns kommen und sagen, es geht nicht mehr. Zu dieser Zeit muss was anderes zu finden sein. Wir können sagen, wir stehen jetzt in einer Krise. Und ihr kennt schon das Wort Krise. Aber auf Deutsch ist das immer so negativ geprägt. Ja? Weißt du, man kriegt die Krise. Ja? Wir legen in eine Krise, dieser Krisezeit. Es ist immer so negativ. Aber ich liebe die Chinesischen, weil sie haben das so gemacht, dass das Symbol für eine Krise hat diese zwei Elemente. Erstens Gefahr, ja richtig, aber zweitens Chance oder Möglichkeit oder Gelegenheit. Und das finde ich toll. Wir stehen jetzt doch in einer Krisezeit, aber das bedeutet, wir haben die Gelegenheit. Es ist in uns jetzt eine Möglichkeit gegeben, in diese Welt, in diese Gesellschaft, was zu tun, was zu schaffen, das vielleicht uns vorher nie erlaubt worden war. Wir haben eine Möglichkeit, was zu verändern, was etwas mit unserem Glauben, mit unserem Gott zu prägen, zu verändern, zu beeinflussen. Was für eine Gemeinde brauchen wir denn für die Endzeit? Vielleicht eine Matthäus 25 Gemeinde. Ach, das ist schwierig. Ach, dass dieses Kapitel nicht in der Bibel wäre, dann wäre uns Leben so viel einfacher. Ja? Was glauben wir? Wir sind durch Glauben gerettet. Ja? Durch Glauben gerettet. So wurde Luther total überzeugt. Und wir gehen immer wieder in seine Tradition. Und dann kommt Jesus und sagt, der Herr wird kommen und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Bocken scheidet. Und wird die Schafe zu seinen Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seinen Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Okay, bis jetzt kein Problem, es wird eine Trennung kommen. Aber wie trennt er denn die Menschen? Wie trennt er denn die Menschen? wenn wir diese Schriftsteller wie zum ersten Mal wieder liest, das ist erstaunlich. Das ist kaum zu glauben, was hier steht. Ja? Jesus sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen. So können wir hier eine Flüchtlinge gewesen. Und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und natürlich reagieren die Gerechten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und so weiter und so fort. Ja, das war natürlich von uns auch die Antwort. Wann haben wir, Jesus, dich in dieser Situation gesehen? Und er antwortet sehr klar. Es ist vielleicht eine der wenigen Bibelstellen, die total ohne Missverständnismöglichkeit gibt. Ja? Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann wird er auch sagen zu denen zu Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel. Das heißt, das ist keine so schöne Willkommen. Ja? Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Und so weiter und so fort. Und dann sagen sie ihm, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient. Die sagen, Jesus, wir wohnen in einer Zeitwelt, wo du nicht auf der Welt präsent warst. Wir haben dich nicht gesehen. Wenn wir dich hungrig gesehen hätten, dann hätten wir was gemacht. Und Jesus sagt, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir getan. Nicht getan. Also wie können wir denn Jesus in dieser Zeit erkennen? Wie wissen wir, wenn wir Jesus sehen, auf der Straße, in der Gemeinde, auf dem Werkplatz, irgendwo? Aber interessant, was Jesus hier nicht gefragt. Ja? Er fragt nicht, was habt ihr geglaubt? Er fragt nicht, wurdet ihr getauft? Er fragt nicht, wie oft bist du in einem Gottesdienst gewesen? Habt ihr regelmäßig den Zehnten gespendet? Fragt auch sogar nicht, wie viele Personen hast du zu mir geführt? Ja, alle die Fragen, die für uns hauptwichtig sind, fragte wahrscheinlich der Jesus nicht. Hier müssen wir sehen, Glauben muss sichtbar werden. Was ich drinnen glaube, bringt nichts, wenn das dich nicht äußert, wenn das mein Verhalten auch nicht beeinflusst. Ich muss eher ganz ehrlich sagen, ich wurde Donnerstagabend so verunsichert, als wir in diese Themen kamen, weil ich habe gedacht, okay, können wir was anderes bitte besprechen, das mir vielleicht nicht so persönlich herausfordert? Weil ich schaue in meinem Herz und sehe so wenig Mitleid. Sehe so wenig Mitleid. Ich will alles gut organisiert haben und gut durchführen. Aber meine Bequemlichkeit hier wird wirklich herausgefordert. Wenn wir einen Weg gehen, diese Richtung, dann bin ich total verunsichert, was zu kommen ist. Ich kann das nicht mehr unter Kontrolle halten. Ja? Glauben ist einfach, aber aktiv zu werden, Das kann gefährlich sein. Ich muss mich immer daran erinnern, 50% der chinesischen Krise bedeutet Gefahr. Ja? Ich betone mich immer mehr auf die Herausforderung und die Gelegenheit und die Möglichkeit. Aber 50% heißt Gefahr. Wenn wir als Gemeinde in diese Richtung gehen, wird das ganz anders sein. Also was für eine Gemeinde? Vielleicht eine Jakobus 2 Gemeinde. Jakobus, die Theologen unter uns wissen, was Luther zu diesem Buch zu sagen hatte. Er wollte das überhaupt nicht mehr in der Schrift halten, weil das hat ihn so herausgefordert. Aber ich bin selbst überzeugt, dass wenn man zum Beispiel Römerbrief ohne Jakobus liest, wird man das ganze Bild nicht kriegen. Die zwei müssen miteinander verbunden werden. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann dann der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder an der täglichen Nahrung, Jesus, Essen und Trinken und Kleidung, hier kommt Jakobus in genau diese Richtung. Und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Wenn ich im Heiligen See, in meinem schönen Wohnung, mit guter Heizung und Kühlschrank voller Essen sitze und denke, sei gesegnet, so sagte Jakobus, das bringt nichts. Bringt nichts. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deine Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Und nur ganz klar zu sein hier, sagt er, der Jakobus überhaupt nicht, dass durch Werken werden wir selig werden. Das sagt er nicht. Er sagt, erst kommt der Glaube, aber wenn der Glaube keine Auswirkung hat, keine Werke hat, so sagte der Jakobus, das bringt nichts. Ja? Nochmal, durch unsere Werke werden wir nie selig werden. Das geht nicht. Werke kommen aus Glaube. Wir sind durch unser Glauben gerettet. Der Glaube muss aber eine Auswirkung haben. Willst du nun einsehen, du törichte Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinem Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist der Schrift erfüllt, der da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham, was steht hier? Hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und das lesen wir sehr oft, besonders auch im Römerbrief. Aber was sagt der Jakobus hier? Es war durch seine Werke, seine Bereitschaft, seinen Sohn zu opfern, dass man seinen Glauben sehen konnte. Und genauso sagt Jesus in Matthäus 25, ihr habt Glauben, ich wurde gern die Auswirkung, die Zusammenwirkung sehen. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Und hier hatte Luther wirklich sein großes Problem. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und es steht hier, was haben wir hier? Ein Bruder oder eine Schwester. Und wir können sagen, ja, Jakobus schreibt hier über, wie wir einander in der Gemeinde handeln. Aber es ist klar, von anderen Schriftstellen, die wir jetzt ansehen werden, nicht nur die Menschen so handelt, die wir offensichtlich als Brüder oder Schwester erkennen. Ja? Wenn wir zum Beispiel denken, wir wollen eine 3. Mose 19 Gemeinde werden, und ich glaube nach wie vor, 3. Mose 19 Gemeinde ist für uns in die Endzeit sehr relevant, steht hier, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdliche gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Ein Fremdlicher wie ein Einheimischer. Ich weiß nicht genau, wie die Juden damals reagiert hatten, weil sie hatten immer gedacht, wir sind die, ein Sonderleute, ein Sonderrasse. Es ist die Juden und den Rest sozusagen. Und jetzt sagt Jesus, oder sagt Gott, wenn ein Fremdling unter euch ist, ihr müsst ihn so behandeln wie euer Bruder und Schwester. Und leider steht hier in der Schrift keine Fußnotiz zu erklären, was bedeutet Fremdling? Auf welchen Grund ist dieser Fremdling zu uns gekommen? Wir wollen sehr streng zwischen wirtschaftlicher Fremdlicher und die wirklich unterdrücken sind, wir wollen die zwei Gruppen trennen. Aber es steht hier nur Fremdling, Fremdlinge. Und weißt du, wie oft das Wort ist im neuen Alten Testament zu finden? 103 Mal finde ich das Wort Fremdliche. 103 Mal. Das ist kein Nebenschau für Gott. Indem er die Juden 103 Mal ermutigt hat, die Fremdliche anzunehmen und sie wirklich freundlich und sozusagen einheimisch zu handeln. Oder vielleicht besser aus 3. Mose 19, vielleicht wollen wir eine Ezekiel 47 Gemeinde werden. Wo steht hier? Ihr sollt dies Land austeilen unter die Stämme Israels. Und wenn ihr das Los werft, um das Land unter euch zu teilen, so sollt ihr die Fremdliche, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, halten wie die Einheimische unter den Israeliten. Mit euch sollen sie ihren Erbbesitz erhalten unter den Stämmen Israels, und ihr sollt auch ihnen ihren Anteil am Lande geben, jedem bei dem Stamm, bei dem er wohnt. Okay, und wenn wir das so von unserer Perspektive auslegen möchten, unser Besitz mit diesen Fremdlichen teilen, und ihr sollt auch ihren Anteil am Lande geben, jedem bei dem Stamm, bei dem er wohnt. Ja, und hier bin ich sehr glücklich. Paul sagte mir heute Morgen, es kam gestern 13.000 Flüchtlinge in München in einem Tag. Und ich kann euch jetzt sagen, für diese 13.000 haben wir keine Verantwortlichkeit. Aber für die nach Berlin kommen, jedem bei der Stamm, bei dem er wohnt, für diese haben wir vielleicht eine Verantwortung. Vielleicht ruft uns Gott an, jetzt auf diese Menschen zu kommen. Eine Ezekiel 47 Gemeinde oder vielleicht eine Lukas 10 Gemeinde. Wir wollten wissen, wer ist mein Bruder? Und Jesus erzählt ziemlich deutlich, wer mein Bruder ist. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erhebe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Für mich bin ich schon bis zum Gemüt völlig herausgefordert. Ja? Gott so zu lieben, dass mein Allen benutzt, dass ich mit ihm nicht nur ein paar Stunden an einem Sonntagmorgen, sondern die ganze Woche an ihm denkt und ihm anbetet und so weiter und so fort. Ja? Bis zu Gemüt bin ich völlig herausgefordert. Und dann kommt diese kleine Worte: und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Und ihr kennt schon die Geschichte sehr gut. Du hast recht geantwortet. Er wollte sagen, sich selbst rechtfertigen. Und sprachst du Jesus, wer ist dann mein Nächster? Und vielleicht ist das für uns jetzt als Gemeinde und als Personen die Hauptfrage. Vielleicht sollte dieser 1, 2, 3, 4, dieser 5 Worte so hinter meine Tür stehen, damit ich jedes Mal, dass ich rausgehe oder wieder reinkomme, die Frage mich stelle, wer ist denn mein Nächster? Für wem bin ich jetzt verantwortlich, auf diese Person zu kümmern, mit dieser Person mein Besitz, mein Essen, mein Getränk, mein alles mitzuteilen? Wer ist dann mein Nächster? Ihr kennt diese Geschichte sehr gut. Ich wollte nicht das Ganze durchlesen, sondern paar Dinge her. Ein Priester und ein Levit kamen vorbei. Ich bin hier in der Gemeinde ziemlich aktiv, habe einige Verantwortlichkeiten, die ich durchführe und versuche euch als Gemeinde in diesem Bereich zu dienen. Ich bin eigentlich ziemlich diese Priester oder diese Levit sehr ähnlich. Ja? Ich mache, was ich mache. Ich komme nie an einem Donnerstagmorgen vorbei, zum Beispiel am Frühstück zu dienen, weil ich denke, naja, das ist wirklich nicht mein Dienst. Ja? Ich weiß, wohin ich diene. Und andere Bereiche lasse ich denn fallen. Und so ist es mit diesem Priester. Der kam vorbei an der Straße. Wir haben gestern ein bisschen besprochen, geht er Richtung Jerusalem oder Richtung Jericho? Er geht Richtung Jericho, gut. Also, er war sozusagen nicht im Dienst. Ja? Aber er hat diesen armen Mensch auf der Straße gesehen und hat gedacht, das ist nicht mein Ding. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Sozusagen, er dachte, der ist nicht mein Nächster, der ist nicht mein Bruder. Meine Brüder sind die Gruppe von Priestern, wo wir gerade Gottesdienst in Jerusalem gemacht haben. Dort bin ich unter Brüder. Auf diese Menschen kümmere ich mich. Aber auf diesen armen Menschen auf der Straße, nee, es kommt mir nicht an. Und der Levit sagt auch das Gleiche. Und ich glaube, für alle von uns, wir können immer einen Grund finden, warum wir etwas nicht machen sollen. Ja? Und auch das berechtfertigen. Ja? Ich bin beschäftigt, ich habe noch was zu tun. Aber ich glaube, in diesem Gleichnis spricht Jesus direkt den Priestern und den Leviten unter uns, den Pharisäern unter uns, direkt an. Wer ist denn mein Nächster? Und ein Samariter kam vorbei. Und so ein Parallel in unserer Gesellschaft für einen Samariter, das ist schwierig zu finden. Vielleicht ein Goth oder ein total unchristlicher Mensch, ja? Einer, der nichts mit der Gospel, mit dem Evangelium zu tun hatte. So wurde das in unserer Gesellschaft das Aussehen. Ja? Einer, der nicht wie uns gute, fromme Menschen sind. Ein ganz anderer Mensch. Es ist interessant, wir sind so groß geworden mit dieser Geschichte der barmherzigen Samariter. Ich habe, glaube ich, bis mein 18. oder 19. Lebensjahr geglaubt, die Samariter waren die höchst die allerbesten Leute unter den Juden, weil wenn man nicht versteht, was dahinter steckt, ja, der Samariter hatte so einen guten Ruf wegen dieser Geschichte. Ja, aber das war überhaupt nicht der Punkt. Er ist einer, der uns herausfordert. Ja, ein Mensch, damit wir gar nicht klarkommen würden, aber macht trotzdem, was in Gottes Herzen liegt. Und es kommt auch nochmal wieder zum Essen und Getränke und Kleidung. Ja, Matthäus 25, Jakobus 2, Lukas 10, wir sehen immer wieder diese drei Themen, was es bedeutet, ganz praktisch auf Menschen zu kommen. Und dann stellt Jesus die Frage, diesen jungen Mann, der wollte sich rechtfertigen. Wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und interessanterweise sagte der Mann nicht, der Samariter, weil das kam ihm nicht über der Zunge. Er hatte so einen Hass gegen diese Rasse. Der die Barmherzigkeit an ihm tat, sagte er. Sehr interessant. Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Okay. Ich glaube, wenn wir ein bisschen reflektieren zu diesem Gleichnis, diese Geschichte von Jesus, Lukas 10, das ist wirklich eine tiefe Bedeutung. Eine tiefe Bedeutung. Und vielleicht jetzt, in dieser Zeit, wie nie vorher für uns. Für den Priester und den Levit, die Frage war, was wollten sie aufbauen? Reinhard Bonke spricht immer wieder von der Gemeinde und stellt sich die Frage vor, sind wir ein Kreuzfahrtschiff oder ein Rettungsboot? Kreuzfahrtschiff oder Rettungsboot? Und weil wir hier im Kirchenschiff hinsetzen, ist das auch für uns eine gute Frage. Was für ein Boot, was für ein Schiff bauen wir auf? In Vers 34 steht hier vom Samariter, als er ihn sah, jammerte er ihn. Jammerte er ihn. Das Wort jammerte, es spricht von einer wirklich eine tiefe Bewegung. Ich versuche jetzt, euch das aus Griechisch zu erklären. Das Wort splanktsnizomai, ja, nicht so einfach, ja, splanktsnizomai. Und das bedeutet, das Eingeweide sehnen, ja, das ist her, wirklich in der Eingeweide sehnen. Das ist so ein tiefes Gefühl, ja. Mitleid ist für mich, ich weiß nicht, ob es für euch besser ist, aber für mich so ein schwaches Wort. Ja, er hat Mitleid. Ja, das heißt, er fühlte sich ein bisschen diese Richtung. Aber dieses griechische Wort geht so viel tiefer. Und interessanterweise, 12-mal lesen wir das Wort im Neuen Testament, 10-mal ist es von Jesus gesprochen und 2-mal von Jesus in einem Gleichnis. Ja, das heißt, er hat eine absolute Monopolie zu diesem Wort. Er ist der Einzige im Neuen Testament, der dieses tiefe Bauchgefühl erlebt hat, außer dieser Samariter. Und dazu sind wir berufen. Und nochmal mit euch ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich dieses Mitleid wirklich haben will. Bin ich bereit, wirklich für diesen Mitleid zu beten, wenn es mir fehlt? Ja? Manchmal, weil wir so oft Elend und Probleme und die schrecklichste Situation immer wieder im Fernsehen und in die Zeitungen sehen, stehen wir ein bisschen zurück und bin davon nicht mehr berührt oder bewegen. Ja? Versteht ihr? Wir sehen so viel, dass es ist für uns eigentlich zu viel. Und Gott will, dass wir doch dieses tiefe, diese tiefe, tiefe Mitleid fühlen. Und ich muss Gott bitten, mein Herz diesen Menschen entgegen zu öffnen. Es geht kein anderes Weg. Wenn ich das nicht mache, bin ich nicht Jesus ähnlich. Und das ist das Ziel für jeden von uns. Er hatte so ein Mitleid. Und er will, dass wir auch dieses Mitleid haben. Will ich Jesus wirklich ähnlich werden? Oder ist das nur eine Spiele für mich? Eine 2. Korinther 1 Gemeinde. Es wurde gesagt, wie kann man denn einen Computer, einen IT-Expert definieren? Also mir ist das ganz klar. Er ist einer, der mir immer 10 Gründe dafür geben kann, warum etwas unmöglich ist. Ja, versteht ihr? Man stellt die Frage, kann nicht sein, kann nicht gemacht werden. Aber wie definieren wir eine Jesus-Nachfolge? Das Problem ist, oft denke ich an mir selbst. Ich bin einer auch, der immer wieder dir 10 Gründe dafür geben kann, warum wir etwas nicht machen können. Ja? Warum es unmöglich für uns als Gemeinde ist, dieser Flüchtlingssituation zu helfen. Es ist zu groß, die sind so viel, wir sind so wenig. Ja? Du hörst schon die Ausreden. Aber ich will keiner Computerexperte mehr bleiben. Ich will ein Jesu-Nachfolger werden. Und im 1. Korinther steht, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, das heißt Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Können wir das alle sagen? Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Er ist das Ja. Wir sagen Amen. Und dann sind Ausreden total ausgeschlossen. Er ist das Ja. Und er wohnt in mir. Er wohnt in uns. Wozu bin ich denn jetzt bereit? Die Flüchtlinge ein Obdach anzubieten? Die Flüchtlinge zum Essen zu geben? So nach Matthäus 25. Die Kirche an einem Sonntagmorgen fürs Gottesdienst aufzuräumen, nachdem 50 Menschen hier übernachtet haben? In ein Flüchtlingsheim zu geben, zu gehen, mit ihnen zu spielen, Musik zu machen, Sprachen beizubringen. Wie kann ich die Liebe praktisch üben? Und für einige von uns wird die Antwort ganz anders sein. Wir sind nicht alle so in eine Richtung geprägt. Deswegen die letzte Frage. Wie kann ich die Liebe praktisch üben? Psalm 146 steht geschrieben, der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er, aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu ihren Irrweg. Bin ich bereit, mit dem Herrn in diese Richtung zu arbeiten? Bin ich auch bereit, die Fremden zu behüten? Betet für uns. Der neue Papst hat, bevor er zu Papst gerufen war oder wurde, er hat diese Tradition ein bisschen aufgebaut. Am Ende seiner Predigten wurde er immer den Menschen sagen, betet für mich. Und für den Papst das zu sagen, war erschrockend ohne Ende. Nicht mehr erstaunlich, sondern wirklich erschrocken, weil er ist einer, der für die Menschen betet. Die wollen alle in die Tausende zu ihm kommen und sagen, bete für mich. Aber er meinte, betet für mich. Und als Ältester wollen wir das ganz ehrlich sagen, betet für uns. Wie kommen wir in diese Zeit richtig? Wie reagieren wir in dieser Endzeit zu dieser Situation? Wir sind berufen, die Gemeinde zu leiten, zu führen. Und deswegen brauchen wir zu dieser Zeit wirklich Weisheit. Und ich habe das so gemacht als Frage für uns alle. In welche Richtung können wir dienen? Aber für uns als Gemeinde steht auch die Frage an uns als Ältester. Welche Richtung gehen wir? Was können wir machen? Paul.
Vielen Dank, Nigel. Ich glaube zutiefst, was Nigel eingeläutet hat, dass wir in Deutschland in eine Zeit hineingehen, wie wir sie bisher überhaupt nicht abgreifen konnten. Wenn man nur rechnet, dass jetzt in den nächsten Wochen in etwa dieser Flüchtlingsstrom so anhält, dann sind schnell 1, 2, 3 Millionen und mehr Menschen auf einmal hier in dieser Stadt. In der Umgebung. Und man muss sagen, hinter jedem Flüchtling, der kommt und er anerkannt wird als Flüchtling, stehen 3 bis 5 Familienangehörige, die dann ein Recht haben, nachzuziehen. Das heißt, unser gesamtes gesellschaftliches System wird sich in der nächsten Zeit dramatisch verändern. Und ich glaube zutiefst, dass auch wir, wenn wir unterwegs sind, auch unser Glaubensleben in einer ganz anderen Art herausgefordert wird. Als der Priester und Levit aus Jerusalem von ihrem Dienst, wo sie eingeteilt waren, nach Jericho zurückgingen, dann gingen sie sehr ungewöhnlich, die 24 Kilometer etwa, die sie zurückzulegen hatten, alleine. Es war ein sehr gefährlicher Weg, man ging nicht alleine. Aber Jesus pickt sie heraus und jeder hatte die Chance, er wurde nicht gesehen, wenn er nichts getan hatte. Jeder konnte sagen, ich habe es nicht gesehen und ich bin nicht gesehen worden. Wenn wir nach Hause gehen, es wird die Frage sein, was ist dein Part? Ich stehe hier wie Nigel und sage, ich brauche euer Gebet. Wir möchten nicht in Aktionismus hineinverfallen. Ich gebe euch so ein paar praktische Dinge. Ich habe mich diese Woche informiert, wie wäre das, wenn wir die unteren Räume oder einen der unteren Räume angehen würden als Notlager. Die Information war, es drängen so viele Flüchtlinge momentan in Berlin rein, dass die Organisatoren nur noch Räume suchen, wo sie ab 500 aufwärts Leute unterbringen können. Bis zum Tempodrom geht es momentan, dass alle Räume geöffnet werden müssen, um den Strom, der nach Berlin kommt, mal ganz von München abgesehen, aufzunehmen. Das heißt, ohne dass man 500 Betten anbietet, zucken die momentan gar nicht, weil sie es organisatorisch gar nicht in den Griff kriegen. Das ist die Situation, die du zu Hause vom Fernseher so nur annähernd mitkriegst, aber nicht im Detail. Ich habe weiter recherchiert und bin eigentlich immer wieder auf den Punkt gekommen, wir sind eigentlich momentan viel zu klein unterwegs. Selbst wenn wir hier das alles rausräumen würden und sagen, hier kämen die Betten rein, soweit war ich in Gedanken schon mal unterwegs. Selbst die Losgröße ist zu klein momentan in der jetzigen Situation. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss in die politische Ebene einsteigen und habe den Integrationsbeauftragten angemailt. Den Herrn Rabitsch, der hier in Berlin für den Stadtteil mit 250.000 Einwohnern zuständig ist für diese Flüchtlingssituation. Das Mail war keine 5 Minuten raus, dann war er am Telefon. Er hat angerufen. Und er hat gesagt, wir suchen Kirchen, die mit uns zusammenarbeiten. Können wir einen Termin zusammenfinden? Können Sie einen Termin freimachen, damit wir zusammen sprechen können? Er fährt jetzt für eine kurze Zeit in Urlaub, aber am Freitag um 9 Uhr bin ich bei ihm und habe einen Termin mit ihm, um mit ihm zu reden, was können wir denn tun, damit wir nicht in blinden Aktionismus hineinverfallen. und sagen, jetzt machen wir dies oder jenes, weil derzeit wird in Berlin durch ehrenamtliche Leute ganz viel Essen vorbeigebracht, ganz viel Kleidung vorbeigebracht und die Organisatoren können das, was angeboten wird, durch Einzelpersonen momentan gar nicht verarbeiten. Deswegen denke ich, was wir heute machen können, ist, dass wir sagen, wir nehmen uns wirklich vor, wenn ihr nicht hier in die Kirche kommt, dann täglich nehmt Zeit zu beten, dass wir wirklich die Weisheit finden, die von Gott herkommt, was ist unsere Aufgabe? Und dahinter kannst du auch fragen, was ist meine Aufgabe? Ich glaube, wir müssen ganz spezifisch von Gott hören, damit wir jetzt nicht was durcheinander machen, indem wir sagen, okay, wir stehen alle auf und wir gehen jetzt auch alle da und dahin. Und dann stehen die Organisatoren da und sagen, ihr seid viel zu viele, wir können das gar nicht machen. Aber ich glaube, als Christen haben wir die Berufung, über die heutige Zeit noch hinauszudenken und auf einen langen Weg uns aufzumachen und zu sagen, selbst wenn ganz viele verkehrte Flüchtlinge kommen, die ganz quer denken, die ganz anders in der Tradition sind, wir wollen sie lernen, lieben zu können. Ich glaube, wir müssen Gott fragen, was ist der lange Weg? Weil nur eine Aufnahme, ohne in der Turnhalle mal trockengelegt zu werden, wenn es draußen regnet, das ist der eine Schritt. Der andere Schritt ist, wie sieht das in einem Monat aus, wenn dieses Organisationschaos nicht mehr da ist? Hier möchte ich uns wirklich herausfordern und ich glaube, ich habe nie in meiner letzten Zeit so viel Leidenschaft dafür entwickelt, zu sagen, ihr Lieben, lasst uns hier beten und Gottes Angesicht suchen, damit wir wirklich seine Weisheit bekommen, was wirklich für uns dran ist. Sonst machen wir uns müde. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, den Nigel angesprochen hat, Herr, mach mein Herz weit. Ich muss dich korrigieren, Nigel, wir haben am Freitag zusammengesessen, nicht am Donnerstag. Also falsche Information. Am Freitag haben wir als Älteste zusammengesessen und wir haben ganz bewusst die ganzen Abers angeguckt. Aber was macht das mit uns? Was macht das mit den Räumen? Was macht das mit uns? Und so weiter. Und an manchen Punkten in der letzten Zeit war ich mit meiner Frau manchmal müde über die ganze Bauerei und das Ganze, was am Programm war. Und wir haben uns so angesehen und haben gedacht, naja, noch was auf den Wagen, das geht gar nicht. Und dann war ich sehr erstaunt, wie meine Frau das Wort genommen hat, weil ich dachte, jetzt sagt sie ganz richtig, Paul, gib Acht, dass wir nicht zu schnell losgehen, weil was wollen wir denn noch alles machen? Und dann sagte sie, meine Oma, nach dem Krieg, wie überall in den Häusern die Zwangseinweisungen kamen, dass Flüchtlinge aufgenommen wurden. Das war wesentlich einfacher, weil die Sprache waren etwa kulturmäßig mit uns unterwegs. Das war noch einfacher, aber wenn ich an Eva Fechner denke, ich glaube für 3 oder 4 Jahre hatten sie in ihrer 5-Zimmer-Wohnung, ich glaube 2 oder 3 Familien, die sie mit unterbringen mussten. Stell dir das vor bei einer Toilette und bei einem Badezimmer. Aber mich hat es dann zutiefst bewegt, als Marianne von ihrer Oma sagte, wenn dann Soldaten, die entlassen worden sind, aus dem Gefangenenlager durchs Dorf gezogen sind, dann hat die Oma sie immer noch zum Essen eingeladen. Dann wurden ein paar Bratkartoffeln mehr gemacht und dann wurde das geteilt, was da war. Das ist das, was ich meine, was in unserem Herzen passieren muss. Ich meine, ich könnte keine Bratkartoffeln machen, das wäre ein Chaos. Die Leute würden Bohnen um unsere Küche machen. Ja? Versteht ihr, das meine ich damit nicht. Aber diese Herzenserweiterung, ich glaube, die brauchen wir als erstes. Sonst geht gar nichts. Und hier würde ich euch wirklich herausfordern zu beten. Ein zweiter Punkt, der mich bewegt hat, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie wir damit umgehen sollen, was für unsere Gemeinde an und für sich nicht so üblich ist. 2-mal in dieser Woche ist es jetzt passiert, dass jemand kam, in einem Fall eine Tüte mit 2.500 Euro auf den Tisch legte und heute nochmal vor dem Gottesdienst nochmal 2.000 Euro, wo sie sagten, hier für die Gemeinde. mit Nigel, wir sind uns sofort einig, was man damit alles machen könnte in der Gemeinde, aber vielleicht ist das auch ein Reden Gottes, wo er sagt, gebt Acht, ihr braucht ein finanzielles Polster, was in der nächsten Zeit kommt, dass ihr großzügiger sein könnt. Versteht ihr? Das ist die eine Sache, jetzt zu sagen, wir sammeln noch ein größeres Opfer. Die Frage ist, was machen wir damit? Merkt ihr, wie hilflos ich bin? Ich möchte uns nicht in einen blinden Organisationsmechanismus hineinschieben. Es ist mir ganz, ganz wichtig. Wir müssen die vorbereiteten Werke, die Gott für uns als Gemeinde gegeben hat, entdecken. Aber dazu gehört auch immer, Herr Jesus, hier stehe ich. Wenn er fragt, wen soll ich senden, dann sende mich. Was könnte passieren? Ich frage mich, Sigi, warum du die Übersetzungsanlage jetzt mal seit langem wieder richtig fit gemacht hast. Vielleicht könnten wir in Spanisch, in Persisch, in Arabisch übersetzen. Wenn Gott die Tür auftut. Und letzten Punkt. Nigel hat zu Recht diese Schätze gehoben, wie wir am Leib der Leute dienen. Aber das Wort Barmherzigkeit bei dem barmherzigen Samaritaner ist eben noch ein tieferes Ding. Barmherzigkeit heißt nicht nur, jemanden Essen, Kleidung und Wohnung zu geben. Barmherzigkeit ist der Stoff in der Bibel, der die inneren Wunden heilt. Ich frage mich, wie jemand in Deutschland leben will, wo die Familie teilweise getötet worden ist, die über Jahre Krieg erlebt haben, wo das Haus kaputt gemacht worden ist, die vielleicht misshandelt, vergewaltigt worden sind, Jesiden und Co. und kommen jetzt nach Berlin. Wie sieht ihre Seele aus? Vielleicht gelingt es unserem Staat mit viel Mithilfe von ehrenamtlichen Leuten, Kleidung und Wohnung zu geben. Aber wer dient der Seele? Ich möchte keinen religiösen Sozialismus in Deutschland, sondern ich möchte ein lebendiges Christentum, was auch die Seelen der Leute erreicht. Deswegen geht es nicht, ohne dass wir nicht das Evangelium dabei weitergeben. Durch Praxis, aber auch durch Lehre, durch Weiterführung. Auch hierfür brauchen wir eine andere Dimension, wie das geschehen kann. Hier möchte ich herausrufen zu einer Woche des Gebets. Zu einer Woche des Gebets. Nutzt die Gebetszeiten, die hier sind. Wir können gucken, ich weiß nicht, wie wir das organisatorisch kriegen, dass die Kirche offen ist, weil das Büro diese Woche weitestgehend geschlossen ist. Ich bin auf Reisen. Aber zu Hause, vielleicht lädst du irgendeinen ein und ihr betet zu zweit. Das ist wirklich tagtäglich. Und zwar die Bitte, Herr, schenke uns den Weg, den wir als Gemeinde gehen sollen. Wie wir mit unserem Reichtum umgehen sollen. Und ich betone nochmal, wir haben Reichtum hier ohne Ende. Es sind hier oben jede Menge Quadratmeter Raum. Wir haben Toiletten, die nutzbar sind, im Obergeschoss und im Untergeschoss. Wir haben guten Draht zur Berliner Tafel. Wir haben Leute mit einem weiten Herzen hier sitzen. Wuchern wir mit diesem Reichtum oder behalten wir ihn für uns? Barmherzigkeit wird notwendig sein. Neben Gebet, was können wir machen? Ich möchte weiter vorbereitet sein, wenn jemand einen guten Wäschetrockner noch hat, dass er den uns spendet. Einen gut funktionierenden, nicht den du sowieso auf den Müll bringen wolltest. Kommen nämlich Leute, die wir vielleicht auch nur kurzfristig aufnehmen wollen, deren Kleidung müsste schnell gewaschen und schnell wieder angezogen werden. Also ich sage das mal so, vielleicht hat jemand irgendwo. Einen zweiten Teil, den wir auch jetzt machen könnten, wenn jemand eine Person kennt, die gut Persisch und Arabisch kann, Warum können wir mit ihnen nicht zusammen kleine Einladungskarten in Persisch und Arabisch machen, dass wir einladen zu einem Gottesdienst, wo sie gesegnet werden können? Was da genau draufsteht, müsste man dann genau entwickeln. Aber das wären Sachen, wo wir gar nichts anderes machen müssten. Außer, dass jeder von uns so 2, 3 Sachen in der Tasche hat. Und wenn er dann irgendwo ist, dann sagen kann, herzlich eingeladen. Wir finden vielleicht noch einen, der auf Arabisch und auf Persisch übersetzt. Wäre ja so ein Ding, oder? Und wenn dann jemand kommt, darf ich mal fragen, wer keinen deutschen Stammbaum hier hat? Wer kommt aus irgendeinem anderen Land hier? Mal melden. Guck mal da. Ich sehe da auch noch ein farbiges Gesicht. Ich finde das toll, dass du regelmäßig vorbeikommst. Ich sehe da oben jemand, der, ich weiß schon jemand, der Arabisch schreibt. Ich hab's schon. Versteht ihr? Guckt mal an, wir können sogar üben, einander lieb zu haben mit den anderen Mentalitäten, die da sind. Ist das nicht stark? Ein Gebetshaus für alle Nationen. Lasst uns bitte darüber nachdenken und beten, dass Menschen auch hier heil werden können. Ich würde gerne wie folgt vorgehen. Wir haben ja noch das Abendmahl zu feiern. Und wir haben ja die große Tradition, dass wir hier durch den Gang nach vorne kommen, das Mahl nehmen und dann nach rechts und links beiseite gehen. Dass wenn du heute kommst, dass du innerlich betest, Herr, mach mein Herz weit und mach meine Ohren auf, damit ich hören kann, was du zu sagen hast. Und dass du dich am Mahl stärkst und siehst, wie freundlich der Herr ist, der ein Siegerländer hier in Berlin lässt, ein Ausländer hier in dieser Stadt. Ihr glaubt nicht, was es für mich für ein Kulturschock war hier in Berlin. 10 Jahre habe ich gebraucht, um hier anzukommen. Ich weiß, was es ist. Ich weiß auch, was es ist, wenn ich als Flüchtlingskind, lass mich das auch noch sagen, mein Vater kam aus Oberschlesien, durfte nicht wieder zurück nach dem Krieg, heiratet meine Mutter auf dem Land. Ich bin immer der Flüchtlingsjunge gewesen. Ich musste manchmal aus der Schule laufen, weil mich die einheimischen Jungs verprügelt haben, weil ich Flüchtlingskind war. Mein Vater ist nie richtig angekommen in meiner Heimat. Aber wir haben's. Wir sind Kinder Gottes, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir haben die Möglichkeit, unser Herz erweitern zu lassen. Es ist gut, es ist gut. Ist das ein Geschenk? Lasst uns mit diesem Geschenk wuchern vor Gott und lasst uns schmecken, wie freundlich er mit uns ist, der uns alle unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen. Danke, Herr Jesus, dass dein Leib für mich gebrochen wurde. Lass es mich heute essen, damit ich diese Erweiterung von dir bekomme, dass ich verstehe, wie sehr ich geliebt werde, damit ich lieben kann. Ich danke dir für den Bund, den du mit mir gemacht hast, den ich feiern kann heute mit Wein und Traubensaft. Danke, dass ich kommen darf, um zu schmecken, wie freundlich du mit mir bist und darüber Kraft empfange, anderen zu lieben. Jesus, ich segne Brot und Kelch in deinem Namen. Amen.